Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf es eine Person, die bereits hier einmal zu Gast war, allerdings nicht bei OKCOOL trifft, sondern in einem anderen Format, das speziell für Supporter von OKCOOL reserviert ist, und zwar Gustav Mehner. Gustav Mehner, und das war der Anlass seines Besuchs hier bei OKCOOL vor mittlerweile über einem Jahr, Anfang 2023 war das, hat ein Studio gegründet, schon vor einigen Jahren in Leipzig, namens Panda Bee Studios. Und das erste große Spiel dieses Studios, das erschien im Mai 2023 und hieß gezeichnet Unsere Flucht 1945. Dieses Spiel drehte sich um die Geschichte der Vertriebenen, die während des Zweiten Weltkriegs ihre ostpreußische Heimat verlassen mussten. Es war ein Spiel, das auch durchaus dafür konzipiert war, im Geschichtsunterricht eingesetzt zu werden. Es hat mehrere Förderpreise des Landes Sachsens gewonnen, wurde ausgezeichnet als pädagogisch wertvolles Spiel. Und als es dann aber tatsächlich erschien im Mai letzten Jahres, gab es sehr, sehr, sehr viel Kritik aus allen möglichen Richtungen. Und diese Kritik drehte sich zusammenfassend um die Art und Weise, wie dieses Spiel gezeichnet sich diesem historischen Kapitel annähert. Unter anderem lauteten die Vorwürfe, dieses Spiel würde sich in einer unterkomplexen Präsentation und Einordnung des Themas verlieren. Es sei auch inhaltlich bedenklich, weil die Wehrmacht im Spiel als sehr naiv, geradezu unschuldig dargestellt werden. In der Zivilbevölkerung, mit der man Kontakt hat während des Spiels, gibt es im Grunde keine Nazis. Die Nazis selbst werden ausgelagert mit ihrer Ideologie auf die SS, die als ein gefährliches Gebilde irgendwie im Hintergrund fast schon mythisch herumschwebt. Also dieses ganze Thema wird ausgeklammert, mehr oder weniger. Auch Details wie Kartenzeichnungen, die während des Spiels zu sehen sind, sind auf eine Weise inszeniert und präsentiert, dass man, wenn man sich nicht sonst mit dem Zweiten Weltkrieg und diesem Kapitel viel beschäftigt hat, den Eindruck bekommen könnte, Deutschland und die ostpreußischen Gebiete wurden von der Roten Armee angegriffen im Rahmen eines Eroberungsangriffs der Roten Armee, was so natürlich auch nicht stimmt. Und das sind Beispiele, die sollen veranschaulichen, woher die Kritik kam. Die wurde damals von vielen Menschen, wie gesagt, auch aus der pädagogischen Welt formuliert, darunter unter anderem auch Ulrich Matthias Gehr, der an den Hochschulen Oldenburg und Düsseldorf angehende Lehrer und Lehrerinnen unterrichtet. Mit ihm habe ich damals gesprochen in einem Podcast hier bei OKCOOL, und habe mir diese Kritik einmal angehört. Ich habe damals auch selbst gezeichnet gespielt und dann auch in dem gleichen Podcast, der wie gesagt für alle Supporter zur Verfügung steht, und das ist auch verlinkt in der Folgenbeschreibung, auch noch Gustav Mehner eingeladen, um mit ihm ebenfalls natürlich zu sprechen über seine Perspektive auf diese Vorwürfe. Und daraus entstand ein Podcast, der durchaus schwierig war, weil er in einer sehr hitzigen Zeit aufgenommen wurde, aber gleichzeitig auch sehr erhellend, weil es mir eben dank der beiden gelungen war, diese beiden Seiten der Kritik mal zusammenzuführen und mir all das anzuhören. Das Spiel selbst, gezeichnet, ist mittlerweile nicht mehr verfügbar. Kurz nachdem dieser, man muss es fast schon so nennen, Shitstorm damals losbrach, wurde es aus dem Steam Store und auch von itch.io, einer Plattform für Indie-Spiele, wieder entfernt und ist heute auch nicht mehr spielbar. Und nach diesem Kapitel, nachdem ich mich mit Gustav und seinen Kritikern unterhalten hatte, verlor ich Gustav ein wenig aus den Augen und hatte mir deswegen jetzt gedacht, nach einiger Zeit, über ein Jahr später, hey, ich schreibe ihm mal und frag ihn mal, ob er nicht Lust hätte, mit mir hier vor dem Mikrofon zu sitzen und zu erzählen, was seit diesem Kapitel rund um gezeichnet Unsere Flucht 1945 eigentlich in seinem Leben passiert ist. Und daraus entstand dieses Gespräch, das ihr da draußen gleich hören könnt. Ein ganz tolles Gespräch, in dem Gustav auch sehr offen von den vielen Tiefpunkten erzählt, die auf dieses Kapitel folgten. Er ordnet noch einmal ein, wie er damals mit den teilweise wirklich harschen Vorwürfen umgegangen ist. Es gab da draußen Menschen, die sagten zum Beispiel, dass sein Entwicklerstudio selbst Nazis seien, die ein Interesse daran hätten, die Geschichte falsch darzustellen. Und das kann ich schon vorwegnehmen. Das ist natürlich Quatsch, aber das soll nochmal illustrieren, wie heftig teilweise die Anschuldigungen und Beschimpfungen auch waren. denen sich Gustav und sein Team ausgesetzt sahen. Die Kritik war inhaltlich, soweit ich das dann selber auch nachvollziehen konnte, berechtigt, aber wie so oft leider auch im Internet die Art und Weise, wie diese Kritik geäußert wurde, war, und das muss man einfach so sagen, unter aller Sau. So. Und deswegen war ich sehr interessiert, mit Gustav zu sprechen und mal zu hören, wie dann seine Geschichte so weiterging. Bevor wir dazu kommen, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, huch, nach dieser Anmoderation geht es plötzlich ganz anders weiter. Wir haben natürlich, um einfach mal ein bisschen auch gemeinsam warm zu werden, aber auch um uns auszutauschen über besondere Upgrades fürs Homeoffice, die ersten paar Minuten noch haben wir uns über ganz andere Themen unterhalten. Es wird dann einen relativ drastischen Cut geben. Ihr werdet mitbekommen, was ich damit meine. Und dann geht es um dieses Thema, was ich hier angekündigt habe. Und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe das sehr genossen, mit Gustav mich zu unterhalten und wie gesagt zu erfahren, wie diese Geschichte sich aus seiner Perspektive dann fortgesetzt hat in den letzten Monaten und im letzten Jahr. So, ich würde sagen, wir gehen rein, wir hören uns diese Folge an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Gustav Mehner und mir. Ich würde, glaube ich, sogar die Fackel wegnehmen und jetzt nochmal auf diesen Springball zu sprechen kommen. Ganz kurz, bevor ich auf den roten Knopf gedrückt habe, hast du davon erzählt. Ich bin tatsächlich, und das meine ich ganz ernst, ehrlich und aufrichtig interessiert, ob das, also ich habe so viele Fragen, ob das tatsächlich dein Leben auf eine Weise verbessert hat, wie es immer diese, wie sagt man denn, diese Bälle versprechen auf ihren Produktaufschriften. Ich höre das immer wieder auch von einigen wenigen Menschen aus meinem Umfeld, die selbst diese Sitzbälle haben, dass das tatsächlich gar nicht so schlecht sein soll. Aber dann schaue ich sie mir an und denke mir, nee, also ohne Rückenlehne, das kann ich, nein.
Ja, also ob die Versprechen, die einem die ganzen Pilates-Gurus geben, korrekt sind. Mhm. Also ich würde sagen, für mich ist es auf jeden Fall eine Verbesserung mit Einschränkungen. Also ich würde mich jetzt nicht komplett als unsportlich bezeichnen, aber ich finde es tatsächlich sehr anstrengend, den ganzen Tag über aufrecht auf diesem Sitzball zu sitzen, weswegen ich dann gerne immer hin und her wechsle zwischen mal Sitzball, mal stehen, dann doch wieder Bürostuhl. Und ich habe gemerkt, vor allem wenn ich jetzt irgendwie so angestrengt am Programmieren bin und man sich dann manchmal so in diese, weiß nicht, Gamer-Haltung nach vorne übergebeugt, so wie der Troll unter der Brücke lehnt.
Wie ein Schrimp.
Genau, und so besonders nahe irgendwie so die Pixel versucht, auf so einem Bildschirm zu erkennen, die einem versuchen zu erklären, was man falsch gemacht hat beim Programmieren, dass ich das Gefühl habe, dann ist es sogar auf Dauer schlechter, wenn ich auf dem Sitzball sitze, weil ich dann häufiger irgendwie meinen Rücken entlasten möchte und mich dann eher so nach vorne lehne und dann eher das Gegenteil von dem mache, was der Sitzball machen soll, mich nämlich dazu zwinge, aufrecht zu sitzen. Das heißt, ja, also wenn man weniger Troll ist, dann glaube ich, klappt das ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall auch anstrengend, also darf man unterschätzen.
Also ich ach, überzeugt hast du mich noch nicht ganz, aber das also ich habe
keinen Sales-Pitch, ja.
ich habe ja auch gerade von einem großen internationalen Versandhändler die Übersicht von Sitzbällen vor mir und bin natürlich wieder erstaunt, wie viele unterschiedlichste Sitzballarten es gibt. Vielleicht nur eine Sache dazu. Ich glaube auch eine große Sorge, die ich übrigens auch immer in meinem Leben habe, wenn ich Luftballons aufblase, dass das Ding explodiert. Und das ist wirklich also eine unschöne Sache, weil also man sitzt da ja wirklich mit teilweise extrem, wie sage ich das denn, empfindlichen Teilen des Körpers unmittelbar auf dieser Masse an explosivem Gas. Und ohne Witz, ich glaube, da hätte ich auch Angst vor, dass einfach wirklich das unter mir wegexplodiert, keine Ahnung, es wird zu warm im Raum, ich bin zu schwer, keine Ahnung. Also hast du da nicht auch Sorge?
Also am Anfang war es erstmal ein bisschen komisch, aber dann habe ich auch angefangen so ein bisschen so, ich mache immer mal ganz gerne morgens so ein paar Sportübungen, man muss sich ja irgendwie Bewegung halten und habe da jetzt auch den Sitzball so ein bisschen mit eingebunden bei manchen Sachen irgendwie, weil das da halt gut ist und ich sag mal, ja, wenn man ihn dann schon irgendwie auch so im Liegen und draufstützen anders belastet, irgendwann legt man die Sorge dann auch ab, also mittlerweile bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass dieser, ich habe ja auch keinen teuren Sitzball gekauft oder sowas, dass der das gut aushält und sogar wenn ich in irgendwelchen Meetings bin und dann die Kamera anhabe, dann sieht man mich manchmal so ein bisschen rumhüpfen wie so ein Gummibär. Hat auch mal einen guten Effekt. Dann denken die Leute direkt, man ist viel dynamischer und aufgedrehter und keine Ahnung, vielleicht wirkt das gut.
wir sind genau das Gegenteil. Wenn bei diesen Calls, ihr habt manchmal auch irgendwie mit Auftraggebern so Video-Meetings-Dinger. Oh. Und ich gucke dann natürlich, weil man das ja auch als Mensch einfach macht, oft auch auf mein eigenes Kachelbild und sehe während ich zuhöre, wie ich immer weiter runterrutsche. Und das ist dann, irgendwann es sind nur noch die Nasenlöcher quasi im Bild, weil ich lasse mich dann da immer so wortwörtlich fallen. Und ich habe so einen Stuhl, mein Gott, also liebe Leute da draußen, wir haben es gleich, aber das sind wichtige Dinge, die wir besprechen. Ich habe so einen Stuhl, das ist so ein ganz einfacher, ist wahrscheinlich auch Quatsch dafür, wie lange ich hier immer sitze. Das ist kein ergonomischer Gaming-Stuhl oder so, weil mein Schreibtisch steht quasi in meinem Wohnzimmer. Wegen des Grundrisses geht das nicht anders. Und dann dachte ich mir, ich stelle mir doch hier nicht so einen Gaming-Stuhl rein. Nö, ich habe hier so einen, ja, wie nenne ich es denn? Das ist halt ein normaler Stuhl mit einer Lehne und so Ablagen für die Ärmchen. Und da sitzt sie eigentlich ganz okay, aber dann wiederum weiß ich auch, ich glaube, es gäbe gesündere Möglichkeiten, so sich durch den Tag zu sitzen.
Dann habe ich da aber noch eine ganz kurze Gegenfrage. Bitte. Und zwar, wenn wir da eh schon bei dem Thema sind, benutzt du, ich weiß ja nicht, ob du an einem Desktop-PC oder an einem Laptop arbeitest.
Desktop, beides,
okay. Und bist du da Verfechter von auch so ergonomischen so Mäusen und Tastaturen? Oder wie sieht das also, mit dir aus?
Das ist doch eine tolle Frage. Ich habe tatsächlich eine ganz normale Maus mit Kabel. Die kann nichts, die hat keine extra Funktionsknöpfchen, sondern aber eine tolle Eigenschaft, und zwar ist sie eine von diesen Ultra-Silent-Mäusen. Das heißt, wenn ich darauf klicke, hört man das nicht. Und das hat natürlich 1000 Vorteile. Vor allem, es nervt mich nicht, wenn ich selber mit der Maus arbeite. Und das ist das Einzige, was diese Maus besonders kann und macht. Und ansonsten ist hier absolut nichts getrimmt auf, wie sage ich denn, Performance oder Ergonomität. Das ist erstaunlich vernachlässigt von mir.
Weil ich habe irgendwann angefangen, wirklich, ich habe so eine Hochkantmaus, also so eine ergonomische Maus.
Oh Gott, wirklich?
Ja, wo das Handgelenk halt dann sozusagen eher so in dieser natürlichen, seitlichen, wie sagt man, in dieser seitlichen Haltung ist.
Ja.
Weil es ist halt so ein bisschen wie, wenn man jetzt irgendwie so dieses klassische, weiß nicht, so dieses kindermäßige Winken macht mit der Handfläche. Ich mache das ja auch gerade, man sieht das natürlich nicht.
Ja, ich sehe es auch gerade vor mir tatsächlich. Ich gucke gerade selbstverständlich nach diesen Mäusen.
Genau, dass das halt irgendwie, hatte ich das Gefühl auf Dauer, dass das für mich wirklich einen Unterschied gemacht hat. So irgendwie das Handgelenk halt eher so, ich sag mal, anhand der natürlichen Achse zu bewegen und nicht so seitlich hin und her zu ziehen. Aber das war wirklich auch Gewöhnungssache, vor allem auch dann beim Videospielespielen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, so ich kann mit dem Mauscursor überhaupt nichts mehr anklicken, so ich ziehe immer daneben. Aber das hat sich gegeben nach relativ kurzer Zeit und mittlerweile möchte ich es eigentlich gar nicht mehr anders.
Also ich sag's mal so, ich lasse die Tabs mal offen für nach dieses Gespräch, sowohl Sitzball als auch ergonomisch vertikale Maus, wie übrigens man das als Fachwort finden kann.
Natürlich.
Ich lasse es mal offen. Ich lasse es auf mich zukommen. Oh nein, kannst du ganz kurz da bleiben? Es hat an der Tür geklingelt. Es ist leider wichtig. Oh Gott.
Ja, und das ist der Moment hier, wo jetzt ich diesen Podcast übernehme. Grüße gehen raus an Dom. Okay, cool. Ja, genau. Und wahrscheinlich wird das hier eh rausgeschnitten.
Hallo, bist du noch da?
Ja, hallöchen.
Du, bitte entschuldige tausendfach. es war leider wirklich eine wichtige Lieferung, von der ich nicht wollte, dass sie bei den Nachbarn landet. Nämlich eine Mischung aus Katzenfutter, das dringend hier in den Vorratskammern landen muss, und einer neuen Kaffeemaschine. Oh. Und auch die ist essentiell.
Ja, das verstehe ich vollkommen. Ohne Kaffeemaschine, okay. Ohne mich.
Aber sag mal, ist das nicht genial, wie wir das gemacht haben? Wir hatten jetzt vor der Unterbrechung nochmal ein Gespräch über alle Dinge, die wichtig sind in dieser Welt. Und können jetzt quasi ganz natürlich durch diesen Trenner, also es passt ja wirklich fantastisch, rüberwechseln auf ein ganz anderes Thema. Und zwar im Grunde so ein bisschen unsere gemeinsame Geschichte. Ich habe es in der Anmoderation schon so ein bisschen nachgezeichnet, noch einmal, wie wir damals im Juni des letzten Jahres 2023 zusammengefunden haben, nämlich rund um dieses Spiel gezeichnet, unsere Flucht 1945. Und nach diesem Gespräch, das wir beide da gemeinsam hatten, haben wir im Grunde ja nicht mehr voneinander gehört. gehört. Also warum auch? Ist ja nicht so, dass man sich dann an der Hand hält und sagt so, alles klar, wir gehen jetzt gemeinsam durchs Leben, sondern ne, wir haben da miteinander gesprochen, das war super interessant. Und dann habe ich nicht mehr mitverfolgt aus der Ferne, wie es dann eigentlich mit dir und mit euch weiterging. Und deswegen würde ich dich vielleicht zu Beginn einfach mal ganz groß fragen und dann kannst du einfach mal antworten, was dir dazu so einfällt. Was ist eigentlich danach alles so passiert, nachdem wir uns unterhalten haben, also nach dem Juni 2023?
Ich nehme an, du meinst jetzt bezogen aufgezeichnet, oder?
Ja, ganz genau. Ja.
Genau, also was ist danach passiert? Ich sag mal, in der Kurzfassung, das Spiel war ja sozusagen von uns entwickelt, aber beauftragt durch das Zentrum für Kultur und Geschichte. Und die wiederum waren gefördert durch Gelder des Freistaates Sachsen. Und da wurde dann praktisch von uns im Endeffekt eigentlich verlangt, das Spiel halt runterzunehmen, mit ursprünglich der Absicht, also vor allem ja von unserer Seite eigentlich, dass wir gerne halt Inhalte überarbeiten wollen würden, aber wir dafür natürlich kein eigenes Budget haben. Ne? Das Spiel ist gratis erschienen, das hat uns keine Einnahmen gebracht, außer das, ich sag mal, eher sehr, sehr bescheidene Budget, was wir dafür bekommen hatten, um das ursprünglich zu entwickeln. Und das heißt, wir haben halt gesagt, so okay, wir würden das halt, wir würden daran auch Sachen wieder machen, wenn denn dafür irgendwie Geld da ist. Und aber ich sag mal, von unseren Auftraggebern und da halt vor allem aber auch erstmal so ein bisschen, ich sag mal, angeleitet durch halt Freistaat Sachsen, kam halt eher nur, ja, nehmt das bitte erstmal runter.
Mhm. Und aus Steam meinst du?
Genau, ne? von Steam, Steam ja. runter, aber auch von, wir hatten das auch auf itch.io, als halt ja. so ein bisschen noch einen kleinen extra Weg, wo man das runterladen kann, ohne den Account haben zu müssen. Von beiden ist es dann runter und seitdem da auch nicht wieder online gegangen und seitdem ist da auch, ich sage jetzt mal nicht direkt Funkstille von der anderen Seite, aber es ist halt kein, es gibt halt kein Budget für uns und es, das heißt, so lange ruht halt das Projekt auch von unserer Seite,
ja.
weil wir können da halt nichts machen. So, wir sind halt ein junges ja. Team, wir sind jetzt aktuell 6 Leute, da kann man sich's also wirklich hinten und vorne nicht leisten, ja. da auch wenn man es vielleicht gut fände, moralisch da selber was reinzustecken.
Ja, das heißt also offiziell ist das so ein Ding wie eigentlich jetzt noch nicht komplett abgehakt als Kapitel. Man könnte daran noch was machen, man wollte vielleicht sogar was daran machen, aber der Kontakt ist jetzt ruht jetzt erst einmal zwischen euch.
Ja, sozusagen. Also wir hatten zwischendurch dann, ich hatte auch noch mal ein bisschen geschrieben, auch noch mal telefoniert mit unseren Auftraggebern, also eben mit den Leuten vom Zentrum für Kultur und Geschichte. Für die hat es anscheinend immer noch, schlägt das noch Wellen. Also da ist halt nach wie vor so ein bisschen so dieses, ich sag mal, dieses Rechtfertigen und dieses, weiß nicht, Intentionen erklären und so weiter, scheint in den Kulissen noch weiter zu gehen. Ich habe auch gehört, das ist jetzt so ein bisschen dieses gute alte Label gefährliches Halbwissen, deswegen nehmt mich da alle jetzt nicht mehr beim Wort, aber ich habe auch gehört, dass das sogar im Landtag selber angebracht wurde von einer Politikerin der Linken, glaube ich. Genau, aber von halt all diesen Sachen, außer anscheinend große Diskussionen, halt auf der Seite haben wir davon halt nichts wieder gehört. Und das heißt, offiziell heißt es, okay, das Spiel ist runtergenommen für Überarbeitung. Ich jetzt gerade persönlich gehe davon aus, dass sich da wahrscheinlich nichts mehr tun wird, weil das sind so diese Sachen, weißt du, irgendwann verschwinden in der Schublade und dann ist der Zug wahrscheinlich auch abgefahren.
Mich interessiert jetzt sowohl, was dieses Kapitel rundum gezeichnet für dich persönlich bedeutet hat, als auch für dein und euer Entwicklerstudio. Ich fange vielleicht mal beim Studio an. Wie würdest du denn jetzt sagen in der Rückschau, jetzt ist es ja schon ein paar Monate her, was hat dieses Kapitel mit eurem Studio gemacht? Also war das ein herber Rückschlag? War das was, wo du gesagt hast, so Bad Press so ein bisschen auch, ne? Wie die Leute dann vielleicht über uns gesprochen haben. Oder, weiß ich nicht, ich könnte mir auch vorstellen, weil man eben, vielleicht jetzt in einem doofen Kontext, aber plötzlich zu dem Gesprächsthema wird, dass dann sich neue Möglichkeiten ergeben haben von Menschen, die sich das differenziert angeguckt haben, das Thema. Also kannst du das so aus der Studioperspektive erstmal so ein bisschen einordnen, was gezeichnet mit euch gemacht hat?
Ja, also ich würde erstmal sagen, so im Allgemeinen, für uns war es erstmal schon ein Rückschlag auf jeden Fall. Also es war halt so, dass das erste große Projekt, auch wenn es nur ein Auftragsprojekt war, aber unser erstes großes eigenes Spiel, was ja auch im Studium angefangen hat, was dann halt endlich mal draußen war, was ja auch so wirklich so ein, Accomplishment ist, was wir dann einfach wieder löschen mussten. Das ist so, du hast irgendwie, weiß nicht, du hast so dein Abitur gemacht und danach kommt dein Lehrer an und sagt, yo, und jetzt werf das bitte in den Häcksler, dein Zeugnis, das interessiert keinen mehr. Und das tut natürlich halt weh und das war natürlich für alle irgendwie auch einfach scheiße. Im Endeffekt hat sich das Team, glaube ich, aber davon ganz gut erholt und das liegt auch daran, dass halt damals ich sehr viel davon für uns abgefangen habe. Also ich habe ja für uns die ganze Öffentlichkeitsarbeit sozusagen übernommen. Ne? Ich habe halt die Pressestatements geschrieben. Ich war in den Interviews, wie auch hier mit dir. Manche besser, manche schlechter. Und so hat man sich versucht, da irgendwie so ein bisschen durchzuschlagen. Deswegen ist bei den anderen davon auch gar nicht so viel angekommen. Und das meiste habe eigentlich ich abbekommen.
Mhm. Da kann ich von hier aus ja mal rüberwechseln jetzt auf die persönliche Erfahrungsschiene, die du da durchgemacht hast in der Zeit. Wie war denn diese Zeit für dich? Du hast es ja schon anklingen lassen und man kann sich's ja auch gut vorstellen. Also ich stelle es mir wahnsinnig belastend vor. Alleine schon die Sache mit dem, egal jetzt was genau mit diesem Spiel dann gewesen ist, ganz grundsätzlich, man veröffentlicht ein Spiel, wenn es auch noch dieses erste große ist, was du gesagt hast, und muss es dann wieder zurücknehmen. Das fühlt sich so ein bisschen beim Zuhören wie der Super-GAU an von dem, was so möglich ist für ein kleines Team, für ein junges Team, denn quasi von der anderen Seite kommt, ich höre immer wieder in den letzten 4 Jahren hier in dieser Interviewreihe, in dieser Gesprächsreihe am Sonntag, wie wichtig das für Teams ist, mal ein Projekt auch abzuschließen und dann auch sagen zu können in Zukunft, hier, lieber Publisher oder wer auch immer, wenn wir uns mit irgendwas bewerben, das haben wir schon mal hingekriegt. Und wiederum Publisher mir oft erzählt haben, manchmal ist die Qualität dieses ersten Spiels gar nicht so wichtig. Es geht vor allem darum zu sehen, die können ein Spiel abschließen und dann steht das auch da draußen. Und dann als Team wie bei euch sagen zu müssen, okay, wir müssen das wieder offline nehmen, quasi die Arbeit wieder rückgängig machen. Ich stelle es mir allein das schon wahnsinnig belastend vor.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da auch gleich so ein bisschen nochmal, was das so ein bisschen für das Studium allgemein bedeutet, darauf eingehen, aber erstmal so rein persönlich auch so die Zeit letztes Jahr, da um die Sommerzeit. Also es war wirklich, es hat sich sehr schlimm angefühlt. Also es ist, dass halt Leute dich und das, was du machst und deine Intention dahinter und deine Gedanken, Gefühle, so alles davon wird ja angegriffen. Also Leute haben uns ja das Schlimmste überhaupt irgendwie so gefühlt an den Kopf geworfen, ne? dass wir Nazis wären und dass wir hier irgendwie bewusst Geschichtsverklärung betreiben würden irgendwie, dass das hier Geschichtsrevisionismus wäre, dass das ein Machwerk wäre und weiß nicht, alles irgendwie, auch von den Sachen, auf die ich auch ursprünglich stolz waren, wurden da halt zerrissen und ganz, ganz viel, was an diesem Spiel ja auch kritikwürdig war, kam ja aus meiner Feder. Ich habe ja ganz viel federführend bei uns auch das Narrative Design betrieben und das heißt, ganz viel von dieser Kritik, die wir zum Beispiel halt irgendwie auf Twitter oder sonst wo gelesen haben, die hat sich halt angefühlt wie, sie war zwar at Panda wie Studios, aber sie hat sich angefühlt wie ganz persönlich hier, Gustav, das hast du alles falsch gemacht. Soweit, dass ich dann manchmal halt wirklich abends im Bett lag und dann irgendwie unser großes Narrative Document von dem Spiel nochmal durchgegangen ist, um zu versuchen, nochmal nachzulesen, okay, sehe ich es denn hier? Wo habe ich hier Scheiße gebaut? Was sind die Sachen, die schiefgelaufen sind? Und das, also ja, es war eine wahnsinnig schwere Zeit. Also bin ich auch ehrlich, ich habe da auch viel geweint deswegen, weil es halt wirklich überfordernd ist emotional. So, was soll man machen? Alles, was man versucht zu erklären, es ist den Leuten egal. Jedes Wort wird dir im Mund umgedreht. Und langfristig für mich muss ich auch sagen, hat das auch meine Sicht über Spieler so ein bisschen verändert, aber auch meine Sicht über Presse tatsächlich. Weil was wir damals auch gesehen haben, ist, dass es halt ganz unterschiedlichen Umgang mit dem Thema gab. Es gab halt die Leute, ich weiß nicht, wie jetzt vielleicht zum Beispiel du, oder es gab auch einen Beitrag im Deutschlandfunk Kultur, die waren einfach, ich sag mal, fair von beiden Seiten. Ne? Die haben die berechtigte Kritik aufgearbeitet und das halt dem auch Stimme gegeben, wie das ja auch sich gehört und wie das auch richtig ist, haben halt aber auch uns gehört und jetzt halt nicht direkt selber so ein bisschen das Urteil drunter geschrieben mit, ja genau, und so ist es nämlich gewesen. Wo es halt dann andere Pressebeiträge gab, wo man das Gefühl hatte, so die Worte, die da stehen, sie sagen erstmal, dass sie das irgendwie offen lassen, aber du liest halt ganz klar den Subtext, dass die da auf einer ganz bestimmten Seite sind und eigentlich das nur so ein Abfertigen ist. Und seitdem bei jeder Pressemeldung, die ich zu irgendetwas lese, also ganz besonders natürlich Spieleindustrie, aber zu irgendetwas, ist immer diese kleine Stimme in meinem Hinterkopf, die halt fragt, ist das gerade wirklich alles so wahr? Kann ich dem Journalisten oder der Journalistin vertrauen? Oder ist das hier gerade schlecht recherchiert? Sind da Sachen weggelassen, die eigentlich wichtig wären? Ist vielleicht die Person, die mir jetzt in dieser Kurzdarstellung irgendwie beschrieben wird, die ich hier gerade für, weiß nicht, verwerflich halte oder die gerade irgendwie anscheinend schlimme Sachen macht, vielleicht ist die ja gar nicht so schlimm, vielleicht ist die überhaupt nicht schlimm. Vielleicht ist das nur der Text, der mich hier täuscht. Und das gibt mir schon auch immer noch zu kauen, auf jeden Fall. Also das trage ich bis heute mit mir ganz persönlich rum.
Das ist, wenn ich da kurz einhaken darf, ein wirklich interessantes Thema, was du ansprichst, und auch eine spannende Beobachtung, bei der ich sehr gut nachvollziehen kann, warum sie bei dir so einen Platz jetzt gefunden hat im Kopf und in deiner Perspektive auf die Presse. Es gibt tatsächlich ein Thema, das ist inhaltlich da ganz weit weg von, aber führt zu so einer ähnlichen Beobachtung auch bei mir, die jetzt auch schon, also etwas älter ist. Leute, die hier häufiger zuhören, haben das bestimmt auch schon mal gehört von mir oder auch sogar von Gästen, dass wenn du eine Redaktion hast, die jetzt eben nicht, wie zum Beispiel bei Okay Cool oder auch bei anderen, finanziert ist durch Hörerinnen und Hörer direkt, also dadurch, dass dann entsteht so eine gewisse Freiheit in der Gestaltung, weil ich mir jetzt ja zum Beispiel nicht Gedanken machen muss, wie erreiche ich erst einmal möglichst viele Leute, damit ich auch Geld bekomme, sondern das Geld wird quasi gegeben von den Hörerinnen und Hörern und erlaubt mir dadurch so eine journalistische Freiheit und auch Unabhängigkeit. Aber wenn du jetzt eine Redaktion hast, die eben anders finanziert ist, zum Beispiel eben durch Anzeigen, durch die Reichweite und so weiter, und das sind ja die großen Redaktionen nach wie vor, kommt es tatsächlich zu Phänomenen, und das ist, finde ich, wirklich tatsächlich problematisch, und das sollte man auch mal mit der größeren Lupe anleuchten, dass dann zum Beispiel das Thema Hype, das ist, wie gesagt, jetzt inhaltlich weit weg, aber geht auf eine ähnliche Schiene wie deine Beobachtung, dass es eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, schon immer im Interesse von großen Redaktionen war, einen Hype für einen Titel zu generieren, weil natürlich dann Menschen neugierig werden und sagen, oho, oha, dieses Spiel, was auch immer, scheint vielversprechend zu sein, ich möchte mehr darüber erfahren. Und dadurch entwickelt man oder generiert man womöglich sogar künstlich eine Aufmerksamkeit für ein Thema, um dann das zu übersetzen in Klicks und dann wiederum in Geld. Und alleine schon diese eine Sache, diese vielleicht sogar harmlose Beobachtung, legt ja schon den Schluss nahe, dass das, was du sagst, durchaus als Kritik eine Berechtigung hat, dass es eben Mechanismen gibt, die zumindest bei großen Redaktionen dafür sorgen, dass es zumindest ein Interesse daran gibt, Dinge auf eine Weise darzustellen, dass am Ende auch eine Redaktion davon profitiert. Und wie weit das dann reicht und wie weit das einzelne Individuen tragen, das kann man natürlich so nicht sagen. Und da gibt es bestimmt auch Leute mit Rückgrat, die dann sagen, hey, ne, können so nicht arbeiten. Aber das ist eine Kritik, die teile ich durchaus. Also das ist etwas so grundsätzlich schon ein durchaus problematisches Thema, wo man mal sagen könnte, hey, sollte man dann nicht vielleicht mal die Art von Journalismus durchleuchten, die hier eigentlich so an der Arbeit ist?
Ja, und vor allem, also nicht mal nur das, wenn man jetzt irgendwie sagt, irgendwie Redaktionen wollen Hype erzeugen, aber selbst auch, wenn man einfach nur betrachtet, viele Journalisten heutzutage, ich meine, du ja eingeschlossen, soweit ich weiß, sind Freiberufler, die sind selbstständig tätig. Und du bekommst halt nur so viel Geld für einen Beitrag, wenn du zum Beispiel irgendwo was schreibst. Und dann ist halt, wie bei allen Arbeiten irgendwie als Freiberufler, halt die Frage, wie viel Zeit will ich hier reinstecken? Wie viel Zeit kann ich da reinstecken? Wann muss irgendwann mal Schluss sein? Und Geld diktiert halt dadurch natürlich leider auch so ein bisschen im Zweifel halt, wie viel Zeit vielleicht in Sorgfalt, in Recherche, in Aufarbeitung, in Formulierungen, alles halt davon fließen kann. Und deswegen muss es ja auch nicht mal sein, dass irgendwie vielleicht ein Journalist oder eine Journalistin da jetzt hier bewusst irgendwie Sachen nicht vollständig umfänglich darstellt. Ob das überhaupt möglich ist, sei mal auch dahingestellt. Aber halt auch einfach, dass es halt sein kann, es fällt in der Realität des Berufszweigs vielleicht manchmal leider einfach ein bisschen hinten runter, wo es nicht sollte.
Jetzt hast du beschrieben, was das mit deiner Perspektive auf die Presse und vielleicht sogar das Medium selbst gemacht hat. Da würde ich gerne nochmal einhaken und nachfragen. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Erfahrung auch die Beziehung zum Spielemachen und dem Spieleschreiben selbst verändern kann. Hast du das bei dir auch festgestellt? Zumindest, ich weiß nicht, kurzfristig, dass man wirklich dann bei sich daheim sitzt und sagt, so Leute, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mehr. Also das könnte ich mir ja so gut vorstellen.
Das ist eine gute Frage. Also, Ich glaube, langfristig hat das für mich nicht groß was verändert. Mhm. Ich glaube, was ich eher jetzt sehe, was jetzt nicht nur durch gezeichnet kommt, sondern auch allgemein irgendwie, wie wir halt als Firma arbeiten, ist, dass halt auf Dauer halt einfach Müdigkeit kommt, wenn man sich halt als Firma durch Aufträge über Wasser halten muss. Weil was du ja im Endeffekt, was ja der Traum ist für jeden Indie-Entwickler, ist halt, du möchtest dich eigentlich selbst finanzieren durch deine eigenen Projekte. Und dahin zu kommen, ist natürlich wahnsinnig schwierig, solange du nicht entweder sehr viel Glück hast, oder halt aber schon einfach sehr erfahren bist, gutes Netzwerk hast, dies, das. Und das heißt halt für uns halt als junges Team, so du musst halt erstmal irgendwie sehr lange am Ball bleiben und Spiele rausbringen, dass das halt vielleicht irgendwann passieren kann. Und für uns halt, damit wir Geld verdienen, muss halt nebenbei, müssen halt dann auch noch irgendwelche Aufträge passieren. Und da gibt's halt häufig die Dynamik, dass, weil zum Beispiel auch ich halt bei uns halt Programmierer bin, einer von zweien, dass halt viele Sachen dann auch bei mir einfach landen. Und dass es dann solche Dinge gibt, wie halt, ich sitze an der Auftragsarbeit und verdiene praktisch Geld für die Firma und das restliche Team kann halt dadurch finanziert irgendwie an einem eigenen Projekt arbeiten, aber ich kann halt nicht Teil daran haben, weil ich keine Zeit dafür habe. Mhm. Und das ist eher so ein allgemeines Ding irgendwie, was ich irgendwie merke und was dann auf lange Sicht dann manchmal auch echt so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen bitter machen kann irgendwie. Mhm. Wenn man sich immer denkt, okay, also dafür nehme ich es doch nicht immer die ganze Zeit in Kauf. Mhm.
Was macht denn euer Studio jetzt eigentlich aktuell? Also wo steht das gerade? Bei welchen Arbeiten? Du hast schon angedeutet, Auftragsarbeiten scheinen ein großes Thema zu sein, aber kannst du uns da mal so einen kleinen Blick hinter den Vorhang erlauben?
Ja, klar. Also wir sind tatsächlich gerade, ist so ein bisschen, ich sag mal, eine heiße Phase in mehreren Projekten. Mhm. Also wir haben ja seit letztem Jahr ist bei uns immer so ein bisschen in der Entwicklung das Tilt Rock. Das ist jetzt gerade unser aktuelles, komplett eigen, selbst erdacht produziertes Spiel, was tatsächlich wir haben es, ich glaube, irgendwie vor 2 Tagen oder sowas öffentlich gemacht, was am 11.11. rauskommen soll. Mhm. Und deswegen dann auch nächste Woche ins Steam Next Fest geht, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da ist praktisch gerade das Team wirklich hart am Hasseln, wie wir jetzt sagen würden, um das halt fertig zu machen. Das heißt, das begleitet uns jetzt auf jeden Fall schon sehr viel. Das nächste Projekt ist sozusagen auch schon direkt in der Pipeline, denn wir haben, also hier bei uns, wir sitzen ja in Leipzig und mhm. da gibt's ja auch eine Lokalförderung, das ist die Mitteldeutsche Medienförderung. Und da hatten wir jetzt im vorletzten Förderdurchlauf, hatten wir auch Förderung beantragt, nämlich Prototypenförderung für ein neues Projekt und die auch bewilligt bekommen. Das heißt dann das nächste Projekt, was sozusagen jetzt gerade sogar schon so ein bisschen im Prototyping ist, was jetzt gerade so ein klein wenig halt warten muss, weil halt der aktuelle Release einfach wichtiger ist. Aber das neue Projekt steht dann auch schon an. Und das ist dann ein Strategiespiel, ein Roguelike City Builder mit Projektnamen Endzeit. Genau, und dazu kann ich dann irgendwie auch noch ein bisschen was gerne zu erzählen, aber das sind so gerade so die eigenen Projekte, die halt gerade stehen. Ne? Tilt Rock kurz für Release, Endzeit jetzt so im ersten Rapid Prototyping. Genau, und dann halt aber nebenbei halt immer mal so Auftragsarbeiten, die halt irgendwie reinkommen oder gerade noch abgewickelt werden. Das sind dann halt so diverse Sachen. Manche Sachen, von denen ich erzählen kann, manche Sachen, die auch unter NDA sind. Genau, das ist also die Zusammenfassung.
Mir rutscht da gerade ein Oh-Wow raus, weil ich beeindruckt bin, wie also divers die Genres sind, in denen ihr euch jetzt quasi so ausbreitet. Also dieses Tilt Frog scheint mir so eine Art, also Plattformer jetzt mal ganz grobe beschrieben zu sein. Und dann dieses Strategiespiel. Was steckt da dahinter, dass ihr sagt, okay, lasst uns einfach hier komplett an komplett unterschiedlichste Enden der Genrespektren gehen?
Ja, vielleicht Idiotie, vielleicht Verrücktheit, vielleicht manche würden es Kreativität nennen.
Ja.
Ich glaube, das kommt eher so ein bisschen aus verschiedenen Punkten heraus. Also wir müssen halt irgendwie als Studio erstmal so ein bisschen auch rausfinden, okay, was sind denn die Spiele, ja, die wir gut können und die wir machen wollen, die halt aber auch einen Markt haben. Und es gibt halt immer diesen Teil, so den auch so ein bisschen berechnenden Teil, den halt, mhm, also Jules, mein Mitgründer und ich, gerne mal so ein bisschen betreiben, wo wir halt drüber, weißt du, drüber so denken, okay, was wäre denn klug zu machen, was wäre denn gut zu machen? Und dann kommt halt aber irgendwie mal so ein anderer Moment, da hat man mal zufällig irgendwo einen Prototypen gemacht von irgendwas und testet das intern und merkt halt, oh wow, das ist ja richtig geil, lass doch das weitermachen. Und aus so diesen ganz unterschiedlichen Orten kommt das. Also zum Beispiel Tilt Frog ist letztes Jahr entstanden. Da war ich gerade im Osterurlaub. Wir hatten gerade zwei neue Praktikanten bekommen und dann bin ich erstmal frisch 2 Wochen in den Urlaub gefahren und kam wieder und dann war halt Jules, mein Mitgründer, so, ja übrigens Gustav, wir haben hier ein neues Spiel angefangen, willst du mal spielen? Und das hatte halt praktisch einfach nur angefangen mit, es war eigentlich erst eine Übungsaufgabe für unsere Praktikanten, nämlich es hieß, ja, macht man einen Plattformer, aber man soll nicht springen. So dieses typische, man gibt mal einen Prompt, ne, der so ein bisschen Kreativität fördern soll. Und dann auf einmal war da halt ein Spiel mit so einem kleinen Frosch, der halt eben eine Grappling-Hook-Zunge benutzt hat, um sich fortzubewegen. Und dann habe ich das halt gespielt und war halt so, okay, irgendwie sehe ich's, irgendwie verstehe ich, was hier cool dran ist. Und habe dann halt damit mich so ein bisschen in dieses ganze eigentliche Rage-Game-Genre, also so Dumb King, Getting Over It und sowas mal reingespielt, habe die alle gespielt und mir angeschaut und verglichen und geguckt. Und daraus ist zum Beispiel das Projekt geworden. Und Endzeit halt zum Beispiel ganz andere Geschichte eigentlich. Aber ich will jetzt gar nicht eigentlich zu lange am Stück reden. Zumindest genau.
Ja, also bitte, dafür bist du ja da. Also die Leute sind ja nicht da, um mich reden zu hören.
Das ist ja dein also, Podcast, ja.
Naja, das ist ja hier, ich baue nur die Bühne und du setzt dich drauf. Eine Sache zu Endzeit vielleicht noch, weil eine Frage, die ich schon im Kopf hatte beim Zuhören, als du über Tilt Frog gesprochen hast, was ich mich noch frage ist, ob, und deswegen würde ich gerne nochmal, wenn du was zu verraten kannst, noch mehr über dieses Endzeit-Projekt erfahren. Ist es denn jetzt so, dass du zumindest für dich merkst, nach dieser Zeichnet-Sache, dass du auch einfach gerade weniger Bock hast auf Spiele, die, ich sag mal, Realweltprobleme so in den Fokus nehmen. Aber dann, um diese Frage richtig stellen zu können, würde ich gerne noch mehr über dieses Endzeit-Projekt erfahren, weil vielleicht sagst du ja, nö, wir haben hier Tilt Frog, das Spaßspiel quasi, und dann haben wir das andere, das sich wieder auf eine Weise, ich sag mal, den großen Fragen der menschlichen Gesellschaft nähert.
Das ist tatsächlich eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Also, weil Endzeit selber, ich sag mal, macht so den Schritt, den Fiktion gerne mal geht, nämlich halt, ne, Sachen fiktiv zu machen, damit es eigentlich interessante Fragen diskutieren kann, ohne dass Leute daran direkt einen Anstoß finden. Also so ein bisschen wie jetzt, ist vielleicht jetzt ein komisches Beispiel, aber wie jetzt irgendwie in der Welt von irgendwie den X-Men mit diesem ganzen, oh, es gibt Mutanten auf der Welt, es gibt normale Menschen, so ein bisschen so diese, so Klassengesellschaft und Rassismus diskutiert wird, aber halt unter der Fassade von Superhelden irgendwie Geschichten. Und bei Endzeit selber, also für Endzeit, der Pitch ist halt praktisch, du bist die letzte oder die erste, wer weiß, Zivilisation im Universum, in einem sterbenden Universum, denn die sämtliche Planeten, die es gibt, werden von wirklich sprichwörtlich endzeitlichen Naturkatastrophen heimgesucht und Stück für Stück zerstört. Und dein Heimatplanet droht auch von einem schwarzen Loch verschlungen zu werden. Und du als sozusagen einer der Anführer dieser Gesellschaft versuchst jetzt einen Weg zu finden, wie können wir denn hier aus dieser auswegslosen Situation noch irgendwie raus? Und das Spiel selber besteht dann praktisch daraus, dass man immer wieder kleine Expeditionen losschickt auf fremde Planeten, die praktisch auch bereits am Abgrund stehen, die eben heimgesucht werden von Meteorschauern, Erdbeben, von riesigen Flutwellen, die also praktisch auseinandergerissen werden von den Naturgewalten, um von denen dann noch ganz urkapitalistisch alles, was nicht nied- und nagelfest ist, an Ressourcen zu versuchen zu extrahieren, um die dann wieder nach Hause zu bringen, um damit vielleicht irgendwie sich einen Weg mit Forschung rauszuwieseln aus einer Situation, aus der man denkt, eigentlich ist es abgeschlossen. So, eigentlich gibt's hier keinen Weg raus. Und das zahlt natürlich ganz viel so ein bisschen eigentlich ein auf dieses Thema von Klimakatastrophen. So, was ist denn irgendwann mal, wenn halt alles zu Ende geht? Und wenn so ein bisschen dieser ich weiß nicht, so, weißt du, der unbeugsame Willen der Menschheit irgendwie, sich dann doch noch da irgendwie über Wasser zu halten, halt eigentlich gegen die unmögliche Aufgabe, das zu tun steht. Und halt wirklich dieser sprichwörtliche Kampf tatsächlich ums Überleben. Genau. Und das halt in so einem Science-Fiction-Szenario. Also praktisch eine fiktive Zukunft oder Vergangenheit, wer weiß. In der das Ganze dann halt sozusagen diskutiert wird und du als Spieler halt selber aber in deinem Kern-Gameplay baust halt immer praktisch diese kleinen Expeditionen auf, die halt diesen Naturgewalten widerstehen müssen. Zugleich willst du aber auch dein Ziel erreichen, nämlich Ressourcen extrahieren, um die dann halt hoffentlich, ohne zu sterben, erfolgreich zurückzubringen, um damit dann Fortschritt zu erlangen und das Ganze halt im klassischen Roguelike-Format wiederzutun.
Ist das ein Spiel, für das ihr einen Publisher noch suchen werdet oder sucht, wenn du es verraten kannst, weil Tilt Frog, das Spiel, das ja jetzt als nächstes dann erscheint, das ist ja in Eigenveröffentlichung quasi passiert, also ohne Publisher.
Genau, ja. Also der Plan ist es auf jeden Fall, für Enzo einen Publisher zu bekommen. So ein bisschen gerade aktuell angedacht ist halt, wir haben jetzt eben diese Prototypförderung bekommen. Der Förderungszeitraum ist jetzt von August bis, ich glaube, Ende März nächsten Jahres. Das heißt, jetzt in der Zeit sind wir also praktisch dabei, halt dann einen Prototypen auf die Beine zu stellen oder halt sogar eher einen Vertical Slice. Für die Leute, die den Unterschied vielleicht nicht kennen oder die jetzt gerade nicht wissen, was das genau sein soll, Vertical Slice ist praktisch, ne, wie jetzt irgendwie das Stück, was aus dem Kuchen herausgeschnitten wird, also ein kleines Stück des Spiels, was in so final aufpolierter Qualität wie möglich alles einmal so ein bisschen darstellen soll, was das Spiel später können soll. Natürlich halt aber in viel weniger Content, mit noch nicht irgendwie allen Systemen drin, wo man halt eben das gut nehmen kann und dann zu einem Publisher hingeht und sagen, guck mal, das haben wir jetzt hier schon, so soll's aussehen, so soll's werden, nur halt mehr davon, gebt uns Geld und wir wären reich zusammen. So, also ist auch ein bisschen komplizierter als das, aber so in der Art.
Ich muss ein letztes Mal, und dann schwenken wir da weg von diesem Thema komplett, aber ein letztes Mal muss ich noch fragen, noch einmal, diese gezeichnete Sache, ist das was, von dem du merkst, das würde mich mal sehr interessieren, dass da Publisher, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, das im Hinterkopf haben und sagen, oh, das fassen wir jetzt gerade nicht an, dieses Studio, weil es diese Hintergrundgeschichte gibt, oder, und das kann ich mir genauso gut vorstellen, sagen da Publisher gerade auch die größeren, Leute, also das ist egal, das verwächst sich quasi, da denkt heute niemand mehr dran.
Also von Publishern selber habe ich dazu tatsächlich noch nichts gehört. Deswegen kann ich da jetzt konkret zu der Perspektive nichts sagen. Ich weiß halt, von anderen Leuten haben wir schon sowohl als auch mitbekommen. Also es ist zum einen halt einfach so, dass es auch uns gegenüber gewürdigt wird. Manche Leute sind halt, okay, selbst wenn, also ne, selbst unter der Annahme, ihr hättet da halt irgendwie Scheiße gebaut und sei mal dahingestellt, wie man das jetzt dann im Endeffekt auslegt, aber selbst wenn, ihr habt's überlebt. So ganz viele Teams, die erleben sowas und dann machen sie den Laden einfach dicht und machen was anderes. Und wir dagegen haben halt durchgehalten und haben Resilienz gezeigt. Und das zahlt natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf unser Konto ein, sag ich mal. Dann gibt's die Leute, die so ein bisschen den Mittelweg haben, die haben vielleicht auch gar nicht davon gehört oder sowas, aber wenn man davon erzählt, dann finden die es auf jeden Fall respektabel oder zumindest einfach nur eine interessante Anekdote zuzuhören. Auch befreundete Entwickler von uns, denen geben wir dann manchmal Ratschläge, wie zum Beispiel, was man vielleicht bei Krisen-PR ein bisschen beachten sollte, wenn man da keine Ahnung hat, so wie wir es da vorher ja auch davor keine Ahnung davon hatten. Wir haben aber auch schon das Gegenteil erlebt. Und da will ich jetzt nichts Konkretes, keine konkreten Personen oder Organisationen benennen, aber wir haben schon bemerkt, dass es sich auf jeden Fall sehr stark danach anfühlte, als würde da Altballast, der uns zu Schulden gelegt wird, obwohl wir vielleicht dafür nichts können, Steine in den Weg stellen. Und das ist aber immer sehr schwierig, weißt du, weil natürlich niemand will dir offen ins Gesicht sagen, so, wir machen das nicht mit euch oder wir machen jetzt das oder jenes nicht oder das geht hier nicht weiter, weil wir Vorurteile gegen euch haben, weil wir denken, dass ihr Nazi-Spiele macht. Also natürlich sagt ihr das keiner. Aber das ist dann immer so ein bisschen das Problem. Dann muss man so zwischen den Zeilen lesen, dann muss man so ein bisschen irgendwie auch schauen dir, was passiert denn hier in welcher Reihenfolge? War die Person ganz toller Dinge, als man sich getroffen hat? Und sobald sie dann irgendwie Zeit hatten, über einen nachzulesen zum Beispiel, wirken sie auf einmal ganz anders dann beim nächsten Mal? Na, solche Kisten sind das zum Beispiel.
Also, hast du jemals, und dann verspreche ich, komme mir wirklich nochmal zu einem ganz anderen Thema, aber es ist einfach so interessant und du erzählst davon so offen, deswegen will ich die Gelegenheit nutzen. Hast du jemals quasi vielleicht abschließend zurückblickend auf dieses gezeichnete Kapitel wirklich darüber nachgedacht zu sagen, Leute, ich gehe komplett aus der Branche raus, ich mache was anderes, wo ich mir über all diese Dinge keine Gedanken machen muss?
Habe ich mir das jemals gedacht? Also ich glaube nein. Mhm. Ich glaube, ich habe mir nie konkret gedacht, okay, Game Development, das war's. Ich bin schon immer wütend darüber, wenn man merkt, dass es irgendwie uns zurücksetzt, obwohl wir als da ja sogar noch jüngere Entwickler versucht haben, im besten Wissen und Gewissen einfach nur ein gutes Spiel zu machen und das so nach hinten losgegangen ist. Also das ist, glaube ich, so dieses Gefühl von irgendwie so, das Leben ist unfair und scheiße und manchmal das bleibt da schon noch hängen. Und auch wenn halt ne diese Momente einstellen, wie ich sie gerade, diese Momente eintreten, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass mal Sachen nicht zustande kommen, aber man das Gefühl hat, die Leute denken schlecht über einen, obwohl sie vielleicht noch nie ein persönliches Wort mit mir oder irgendjemand aus unserem Team gewechselt haben, sondern die haben nur irgendeinen vielleicht nicht mal gut recherchierten Artikel gelesen und jetzt sind wir gestorben für die. Das macht mich dann schon einfach wütend, ne? Weil es fühlt sich halt ungerecht an und man sich halt denkt, so, wir könnten gern darüber reden und wir sind ja auch bereit, ich bin ja auch bereit, einzugestehen, was ich auch glaube, was daran alles nicht gut gelaufen ist, vollkommen. Ne? Wir wollen halt irgendwie mit gutem Mindset vorangehen und aus unseren Fehlern lernen. Und ich habe da auf jeden Fall super viel draus gelernt und frage mich auch nach wie vor irgendwie, wenn ich darauf zurückblicke, so wie würde ich manche Sachen im Nachhinein anders machen oder sogar was genau konkret würde ich an manchen Stellen anders machen. Und das ist dann halt einfach. Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Aber dass ich jetzt deswegen aus der Branche gehen will, ich glaube, dafür ist auch so ein bisschen irgendwie der eigene Trotz zu groß, dass man es halt auch trotzdem irgendwie schaffen will, weißt du?
Ja.
Es ist halt dieser Marathon und man muss halt durchhalten. Und wir kennen auch so viele andere Freunde oder Bekannte, die es auch probiert haben. Und ist, ne, dein erstes Spiel wird nicht erfolgreich sein. Das zweite wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht nicht mal das fünfte. So, du musst halt einfach dabei bleiben. Und dann irgendwann, wenn du die Erfahrung hast und dann mal das Glück dir hold ist, dann kann es halt was werden. Und darauf spielt man halt irgendwie so ein bisschen.
Und, ja. Das ist eine Brücke, über die können wir gehen zu diesem anderen Teil des Gesprächs, der mich hier auch in Vorbereitung auf unser Treffen sehr interessiert hat. Und zwar, wie das eigentlich alles losging. Ich habe nachgelesen, du hast im Bachelor Game Design an der Makromedia Uni in, um Gottes Willen, ich kann meine Notizen nicht mehr lesen, Leipzig, ist das richtig? Das ist
korrekt, ja, in Leipzig.
So, studiert von 2018 bis 2021. Was war denn da mal ursprünglich der Plan gewesen? Also überhaupt zu sagen, alles klar, Leute, ich mache jetzt hier einen Studiengang, der wird mich ja wohl zwangsläufig in diese Richtung führen. Was war denn der Plan? Also, hattest du da so eine Begeisterung für das Medium, dass du dir gedacht hast, ich will auch so einer werden, der Spiele entwickelt? Was war das, was dich da reingebracht hat in diesen Studiengang und dann ja tatsächlich auch zur Studiogründung später?
Das ist tatsächlich ganz witzig, weil das haben wir auch im Studium immer ganz gerne uns gegenseitig gefragt und auch nach wie vor, wenn man andere Leute trifft. Und bei mir ist es irgendwie super unspektakulär und zufällig zugleich. Weil ich habe mir nie, also natürlich, ich habe als Kind und Jugendlicher auch immer sehr gerne Videospiele gespielt und so weiter, wie wahrscheinlich irgendwie fast jeder, der jetzt in dem Medium gelandet ist. Aber ich habe mir nie gedacht, oh ja, Spiele entwickeln, das will ich unbedingt. Sondern das war eigentlich nur, weil wir in der, ich glaube, 10. oder 11. Klasse in der Schule mussten wir auf eine von diesen Berufsmessen gehen. So, da sind wir halt hingekarrt worden von den Lehrern so in den Bussen und dann hieß es halt auch davor schon, okay, auf dieser Berufsmesse, da gibt's ganz viele unterschiedliche Stände, wie das auf so einer Messe so ist, von halt irgendwelchen, weiß nicht, Ausbildungsanbietern von Universitäten, aber auch von irgendwelchen anderen Betrieben oder sowas, ne? Die Bundeswehr war da auch, solche Sachen halt. Und da hieß es, okay, ihr müsst 3 Gespräche ausmachen auf dieser Messe. So, das war Pflicht. Und da denkt man sich halt so, dachte ich mir als Jugendlicher, boah, nee, überhaupt keinen Bock, ja. Und habe halt die Sachen genommen, die halt so im ersten Moment für mich irgendwie einfach die wirkten wie das geringste Übel, so dass es so, okay, da höre ich vielleicht wenigstens noch was halbwegs Interessantes oder das Thema interessiert mich wenigstens so ein bisschen. Und habe da halt auch ein Gespräch ausgemacht mit, oder an dem Stand, der auch der Makromedia damals hieß, war es noch gar nicht die Makromedia, damals hieß es noch die Designhochschule, die dann später auch zur Vitruvius Hochschule geworden ist und dann zur Makromedia. Damals hieß es noch Designhochschule und da war halt ein Student von der damals Designhochschule und bei dem hatte ich dieses Gespräch. Dann bin ich dahin, er hat angefangen zu erzählen und hat mich jetzt mal gefragt, ja okay, ne, Gustav, was denkst du denn, was ist denn Game Design eigentlich alles, was gehört da dazu? Und da war ich halt, wie man halt so ist, naja, das sind halt so Leute und die, ne, die, keine Ahnung, die malen halt irgendwie so das Art halt für die Spiele. Und dann hat er mir erklärt, so, ja, das ist ein Teil davon, aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Es gibt da noch ganz viele andere Sachen. Und dann hat er mir halt angefangen zu erzählen, wie halt Game Design oder vor allem auch Game Development aus ganz vielen Sachen besteht. Du hast die Leute, die Art machen, du hast die Leute, die Sound machen, du hast die Leute, die programmieren, du hast die Leute, die das Game Design, also die Regeln des Spiels sich ausdenken. So, du hast halt irgendwie Leute, die die Level bauen, du hast Leute, die irgendwie Tech-Art machen und so weiter. Und dann hat er das alles so, die Narrative schreiben, Leute, die produzieren und so weiter und so weiter. Und als er das dann halt so erklärt hat irgendwie, was da alles mit dazu gehört, das war so ein bisschen wie so eine Epiphanie auf einmal, wo ich gemerkt habe, so, oh, wow, wie vielseitig ist das denn? Das ist ja krass, das ist ja crazy. Und das war so dieser Inception-Moment, wo irgendwie, ja, dieser Mensch an diesem Stand, an diesem Tag auf dieser Berufsmesse seinen Job sehr gut gemacht hat, nämlich so in mir so diesen Samen irgendwie so ein bisschen im Kopf zu verpflanzen. Das klingt schon interessant. Und dann im Endeffekt, ja, hatte ich unterschiedliche Sachen, die ich machen wollte oder wo ich überlegt hatte, die zu machen. War dann auch noch mal ein Jahr im Ausland nach der Schule und habe mich halt dann aber schlussendlich dafür entschieden, auch nach dem Jahr, weil ich da einfach mal so ein bisschen gearbeitet habe, um zu schauen, was gefällt mir denn so, habe ich halt gemerkt, okay, ich brauche auch irgendwas, was eine Herausforderung ist und ich brauche auch irgendwas, was kreativ ist. Und da habe ich mich dann so ein bisschen auf Game Design festgelegt und Leipzig war jetzt auch nicht so unfassbar weit weg von mir zu Hause, also ich komme halt aus Sachsen. Leipzig war jetzt nicht so super weit weg und deswegen dachte ich so, Mensch, Leipzig soll auch eine schöne Stadt sein und Game Design klingt doch cool, probiere ich es doch mal. Und dann habe ich angefangen zu studieren und tatsächlich war ich erstmal ziemlich unterwältigt. Vielleicht sogar könnte ich sagen, ich war erst sogar ein bisschen frustriert und ja, tatsächlich abgefuckt vom Studium. Weil es ging halt los und das erste Semester war halt ganz viel so Grundlagensachen mit halt Designtheorie und Designgeschichte zum Beispiel. Und ich saß da drin und das war es halt irgendwie einfach alles nicht und keine Ahnung. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, nach dem ersten Semester das Studium komplett abzubrechen. Denn ich hatte nämlich auch mal, also ich habe lange Zeit auch mein Privatleben geschrieben, also Geschichten, Kurzgeschichten, auch kleine Bücher. Und hatte dann überlegt, okay, na gut, dann lasse ich das mit dem Game Design, dann werde ich halt Autor. Und hatte mich beworben an der Uni Leipzig für kreatives Schreiben. Und bin dann halt auch noch mal nach Hause gefahren, eben so in der Pause zwischen erstem und zweitem Semester. Und dann hat tatsächlich mein Papa, der vorher mit Game Design nicht so viel anfangen konnte, hatte sich halt in der Zeit, auch in der ich über das Semester ja nicht viel zu Hause war, hatte sich so ein bisschen auch damit mal beschäftigt und was das so ist und ne, was Game Development alles bedeutet und wie zukunftsträchtig diese Branche ist. Und dann war er eigentlich so ein bisschen dieser Champion für, ach komm Gustav, ne, probier's doch noch mal ein Semester weiter. So, dir gefällt das doch. Und das ist doch eine coole Sache, ja. Und Spieleentwicklung ist ja auch irgendwie die Zukunft. Und auch deswegen habe ich es dann im Endeffekt nochmal weitergemacht. Und tatsächlich wurde es dann deutlich besser, weil das Studium halt dann viel praxisorientierter wurde. Und sobald wir wirklich angefangen haben, richtig auch in Teams mehr und mehr einfach Spiele zu machen, da habe ich dann halt gemerkt, okay, wow, ja, das begeistert mich, das will ich weitermachen. Und bin auch nachhaltig sehr glücklich darüber, dass ich es im Endeffekt durchgezogen habe, auch wenn es wirklich auf Messers Schneide gewesen ist. Und ja, ohne meinen Papa wahrscheinlich auch nicht so zustande gekommen wäre, der da richtig für plädiert hat.
Jetzt so mit dem, was du alles schon so erlebt hast, rückblickend, hättest du es dir so anstrengend vorgestellt?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Also, weißt du, zu jedem Zeitpunkt im Studium, während des Studiums, nach dem Studium, Anfang der Gründung, in der Gründung, sogar danach, jedes Mal denkt man, ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, ja. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Bullshit. Du hast überhaupt keine Ahnung, worauf du dich einlässt. So jedes Jahr, was wieder vergeht, denkt man sich wieder so, oh wow, wie dumm bin ich letztes Jahr gewesen.
Ja,
so wie naiv man an Dinge rangegangen ist. Also deswegen auf gar keinen Fall. Und ich merke das auch, wenn ich jetzt mit jungen Leuten, ich bin selber jung, aber weißt du, mit Leuten zum Beispiel rede, die es auch gerade studieren, die halt überlegen, oh, wollen wir auch vielleicht ausgründen, dies, das. Wo ich auch immer merke, irgendwie ehemalige Profs, die ich hatte, oder einfach nur welche, die ich kenne, die halt unterrichten, die auch immer gerne Studis dazu so motivieren, ja kommt, gründe doch, probiert's doch, wo ich mir dann immer so in meinem Kopf denke, oh wow, ihr werft die ja komplett in den Häcksler. Hm. Und dann halt irgendwie die mich fragen und meine Antworten dann schon immer sehr sind, ich versuche den Leuten irgendwie zu erklären, was cool daran ist, aber auch die Sachen, die vielleicht irgendwie die ich mir halt so nicht vorgestellt habe, die ganz anders gekommen sind oder die halt auch viel schwieriger oder anstrengender sind, als man sich das hier ausgemalt hätte. Und versucht das irgendwie so in Balance zu bringen, um den Leuten halt das richtig mitzugeben. So die auch die wertvollen Insights, die man vielleicht auch selber bekommen hat, als man es eben noch nicht gemacht hat. Wo wir zum Beispiel damals, also weiß nicht, eine Sache nur, da haben wir damals im Studium noch, hatten wir schon überlegt, dann halt zu gründen. Kann ich gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und hatten halt versucht, einfach von irgendwie erfahreneren Entwicklern irgendwie dazu Meinungen zu bekommen, wie das denn so ist, worauf sollte man denn achten. Und da hatten wir halt auch mit dem mit Johannes geredet, also Johannes Roth von Mimimi, die es ja jetzt leider nicht mehr gibt. Und Johannes hat uns damals halt auch ein paar, so wie man sagen würde, heartfelt truths mitgegeben, also Sachen, die gelernt haben und die ihnen wichtig sind und die auch Johannes mal mitgegeben wurden auf diesem Weg. Und das waren zum Beispiel einfach so Hinweise, die wir bis heute mit uns mittragen und die ich auch weitergebe, die man halt super dankbar ist.
Wir sind natürlich jetzt alle neugierig, zumindest einen dieser Hinweise zu hören. Teilst du dieses goldene Wissen mit uns oder ist das eine geheime Schatzkiste?
Nee, überhaupt nicht. Kann ich gerne mal. Also das vor allem, ich sag mal, das, was irgendwie vielleicht erstmal banal klingt, wenn man es denkt, aber was wirklich, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, was uns damals Johannes gesagt hat, wenn du eine Firma gründest, dann ist das ja erstmal eine Frage von, okay, mit wem gründest du das? Ne? Wer wird Gründer? Wer hat dann Anteile? Wer wird Gesellschafter? Wer wird Geschäftsführer? Ne? Also sozusagen, wer ist halt wirklich mit auf Papier mit dabei? Und das Ding ist, die meisten, auch wir, wenn sie gründen wollen, vor allem aus dem Studium heraus, sind meistens schon eine etwas größere Gruppe von Leuten. Das sind dann meistens so Teams, weiß nicht, von vielleicht so 4, 5, 6 Leuten. Ich habe sogar auch schon welche von irgendwie 10 oder 12 gesehen. Und Johannes hat uns gesagt, ne, so aus seiner Sicht, so egal was ihr macht, gründet nicht mit mehr als 3 Leuten. So macht euch das Leben nicht zur Hölle. Weil das Problem ist halt ganz viel, sobald du das halt tust. Denn alle Leute, die gründen, haben Anteile an der Firma. Wenn du jetzt ganz viele Menschen hast, die Anteile an dieser Firma haben, die aus dem Studium kommen, sich vielleicht auch nicht ganz sicher sind, wie das im Endeffekt sein wird, was ist, wenn in einem Jahr einer davon nicht mehr möchte? Ist die Person angestellt, kannst du einfach sagen, okay, gut, ne, wir machen das jetzt hier nach normal deutschem Recht, wir einigen uns darauf, wenn wir, weiß nicht, du kündigst, wir machen einen Auflösungsvertrag oder wir kündigen dir, aber halt ne, normal abgesprochen, dann ist das halt alles irgendwie abgewickelt. Wenn diese Person Teil dieser Firma ist, dann muss diese Person ausbezahlt werden, dann muss das Ganze dann alles notariell bestätigt werden, dass diese Person ausscheidet und ihre Anteile an die anderen Leute abgibt. Hat irgendjemand Geld dafür? Gute Frage. Dauert das Ganze lang und kostet nochmal extra Geld? Ja, natürlich. Und das ist nur eine der Sachen. Na, wenn du halt eine Firma bist, die ganz viele Gründer hat, dann gibt's halt ganz viele Leute, die halt bei allen wichtigen Entscheidungen immer natürlich Mitspracherecht haben müssen. Das heißt, jede große Entscheidung und ob es einfach nur ist, weiß nicht, wollen wir diese eine Sache zu unseren Firmenschwerpunkten auf die Website packen oder, weiß nicht, wollen wir diesen Deal hier weiterverfolgen? Alles muss immer mit allen abgesprochen werden. Und ich meine, wir kennen das, die Demokratie ist ein wichtiges Tool, aber natürlich je mehr Stimmen halt durcheinander gehen, desto schwieriger wird es manchmal, Entscheidungen zu treffen. Wenn du als Firma dastehst und du kannst keine Entscheidung mehr treffen, dann wird es halt unfassbar schwierig.
Ja, spannend. Das klingt wirklich nach so Dingen, ne, die irgendwie so ein bisschen auf der Hand liegen, aber es ist so wertvoll, sie zum richtigen Zeitpunkt von Menschen zu hören, die sich schon damit auskennen. Also ich glaube, so Personen sind dann wirklich Gold wert für die körperliche und seelische Gesundheit für später, wenn sie am richtigen Moment auftauchen und einem solche Dinge mitgeben. Und apropos mitgeben, also nochmal so vorwärtsblickend, ich finde es wahnsinnig interessant jetzt zu hören, wie ihr quasi euch ganz neu auf zwei Beinen wieder gefangen habt und was ihr da alles gerade in der Mache habt. Wie gesagt, Tilt Frog und noch dieses andere Spiel, was noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt. Ich werde das hier aus der Ferne beobachten und nochmal eine Einladung in deine Richtung aussprechen, weiß ich nicht, in einem Jahr oder so. Und dann gucken wir einfach nochmal, wenn du magst, was sich seitdem so getan hat, weil es ist ja wirklich hochinteressant und in dieser Branche leider weiß man ja auch nie, was lauert um die nächste Ecke oder auch schon in der nächsten Woche auf einen.
Ja, ja, voll gerne. Und ich bin selber super gespannt, wo wir halt in einem Jahr stehen. Also, weil die Frage vorhin war ja von dir auch, okay, suchen wir denn mit für Endzeit, suchen wir denn dafür Publisher? Und ja, und dann ist die Frage auch in einem Jahr, okay, haben wir den Publisher gefunden?
Ja.
Sind wir jetzt in Produktion? Ist das Spiel vielleicht einfach sogar schon in Early Access gegangen oder sowas und jetzt gibt's halt eine Live-Entwicklung mit Community, also na, was auch immer passiert da. Und genauso jetzt halt mit Tilt Frog irgendwie ist ja jetzt das ganz groß auf Messers Schneide. Werden im Steam Next Fest oder aber dann bei Release das irgendwelche Streamer oder YouTuber aufgreifen, was ja bei so einem Rage-Game unfassbar wichtig ist, noch wichtiger als bei anderen Genres. Und das ist so dieser, weißt du, dieser Coinflip von, man hat halt keine Ahnung. Man kann halt nur abwarten.
Ja. Ich drücke die Daumen, ich bin ganz gespannt und danke dir sehr für dieses Gespräch, für die Offenheit und all das. Und die Kaufempfehlung für den Sitzball. Auch das wollen wir nicht vergessen. Auch das ist hier passiert in der letzten Stunde. Auch dafür ein großes Dankeschön, wirklich.
Gerne, gerne. Und den Sitzball in hellblau. Den habe ich nämlich auch. Oh Gott,
ist alles notiert. Vielen Dank. Gut, ich wink dir zu. Wir hören uns bald wieder. Vielen herzlichen Dank an Gustav für seine Zeit und Offenheit. Auch hier nochmal an dieser Stelle. Und auch vielen Dank natürlich an euch da draußen für eure Zeit, fürs Zuhören, für eure gespitzten Öhrlein und womöglich auch für eure tollen Bewertungen in den diversen Podcast-Stores. Bei Apple Podcasts, Spotify und Co. kann man ja Rezensionen hinterlassen und ich lade euch herzlich darum ein. Womöglich bitte ich euch sogar, ein paar liebe Worte und Bewertungen dazulassen. Das hilft nämlich nicht nur mir und meinem Herzen, sondern auch anderen Menschen da draußen dank der Magie des Algorithmus den Weg zu OrkiCool und dieser ganz wundervollen Welt hier zu finden. Außerdem natürlich auch der Hinweis, ihr könnt OrkiCool und unser kleines Team finanziell unterstützen bei Steady mit einem knappen Fünfer seid ihr im Monat dabei und tut nicht nur euch und eurem Karma was Gutes, sondern auch eurem Podcatcher-Feed, denn dann sprudeln jede Woche weitere neue, wirklich, wirklich, wirklich ganz tolle Podcast-Formate und Folgen auf euch darnieder. Ich würde mich sehr freuen, guckt es euch doch einfach mal an, ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. So, und nun aber eine schöne Woche, einen schönen Sonntag oder welchen Wochentag auch immer ihr gerade euren besten Freund nennt.